Das Sport1 Corona-Update mit Daniel Hör und Matthias Becker.
Das Corona-Update ist nach einer Woche Pause wieder zurück und wir haben eine kleine Sondersendung für Sie da draußen vorbereitet, weil es dann doch einige Zahlen gibt, die dazu so ein bisschen verleiten und die wollen wir gleich in der Folge vorlesen. Aber erstmal wollen wir natürlich wieder vorstellen, wie immer, wir sind jetzt in Konstellation wieder zu zweit hier und das ist zum einen der stellvertretende Chefredakteur, digital Mitglied der Chefredaktion, Matthias Becker. Hallo Matthias.
Hallo, grüß dich.
Und meine Wenigkeit, Daniel Hör, Redakteur bei Sport1. Matthias, ich habe mal, bevor du gleich über die neuesten Themen informieren kannst, habe ich mal ein paar Zahlen rausgesucht, damit wir alles so ein bisschen einordnen können. Das mag jetzt vielleicht trocken wirken für Sie da draußen, aber um das ein bisschen in den Kontext zu bringen, möchte ich das kurz mal nennen. Denn die Fallzahlen in Deutschland, was Corona angeht und die Entwicklung, geben durchaus Grund zur Beunruhigung. Die Tendenz ist steigend, wenn man sich jetzt mal den 8. August zum Beispiel ansieht. Da gab es über 500 neue Fälle, die Tage davor jeweils über 1000 pro Tag. Das hat auch so ein bisschen damit zu tun, diese 555, dass am Wochenende und vor allem sonntags nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten übermitteln an die Zählung. Das ist auf Basis, die Quelle ist da die Johns Hopkins Universität und das Robert-Koch-Institut. Über die Zweitquelle Berliner Morgenpost, die das dann letztendlich so aufbereitet hat, wie ich das verlese. Und nur um das mal in den Kontext zu bringen, dieser Pandemieverlauf im Mai, als dann wieder schrittweise Lockerungen eingetreten sind in Deutschland, gab es 23. Mai 2020 gab es 275 Neuerkrankte im Vergleich zum Vortag, also die durchaus die Hälfte von dem oder ein Viertel von dem, je nachdem welchen Tag man sich in der vergangenen Woche ansieht. Und ca. 12.000 aktive Fälle. Aktuell haben wir 11.000 aktive Fälle. Also das ist ungefähr vergleichbar, beziehungsweise die Tendenz ist jetzt wieder stärker steigend als im Mai und im März, am 21. März, als man ja so diese Hochphase hatte, als dann auch dieser sogenannte Lockdown verkündet wurde. Da war es nochmal ganz andere Zahlen. Da waren es dann 2.500 Neuerkrankte im Vergleich zum Vortag und 22.000 Infizierte. Das, um den Kontext zu bringen, also es ist nicht ganz so schlimm wie im März jetzt aktuell, zum Glück, muss man sagen. Aber die Tendenz ist deutlich beunruhigender als noch im Mai, als es auf dem absteigenden Ast war. Und deshalb haben wir uns entschieden, zu zweit mal so ein wenig einige Themen einzuordnen. Und wollen da natürlich anfangen mit König Fußball, der ja auch diese Woche wieder in den Startlöchern steht mit der Champions League. Und da haben wir jetzt eine ganz frische Meldung, die gestern reingekommen ist und die jetzt sicherlich uns die nächsten Tage begleiten wird. Es gibt wohl positive Corona-Fälle im Umkreis des Teams von Atletico Madrid. Was kannst du dazu erzählen?
Ja, genau. Also die Meldung kam gestern Abend, letztlich auch offiziell kommuniziert von der UEFA, dass es im Team, also jetzt letztlich in dem kompletten Stab des Teams von Atletico Madrid, die am Donnerstag Viertelfinalgegner von RB Leipzig sind in Lissabon beim Champions League Finalturnier, eben zwei positive Tests gegeben hat, also zwei positive Fälle. Die UEFA hat nicht bekannt gegeben. Also man muss dazu wissen, dass es dieses ganze Team, dieser ganze Staff besteht aus 93 Leuten, die da getestet wurden, die da insgesamt mit der Mannschaft, also Betreuer, Zeugwart und so weiter, was da halt alles mit so einer Fußballmannschaft immer unterwegs ist. Zwei positive Fälle bei der Reihentestung. Die spanischen Medien oder vor allen Dingen die beiden großen Sportzeitungen aus Madrid, aus der spanischen Hauptstadt, eben AS und Marca, berichten einhellig heute, dass es sich um zwei Spieler handeln soll und dass da die Ergebnisse gestern erst bekannt wurden, natürlich die Befürchtung vorherrscht, dass es noch mehr positive Fälle geben könnte. Deshalb werden heute nochmal Tests durchgeführt, nochmal eine komplette Testreihe durchgeführt, logischerweise ohne die zwei positiv getesteten Personen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden, um dann zu schauen, okay, ist das wirklich, hat es sich weiter fortgesetzt oder ist der Rest glimpflich davongekommen und es gibt eben keine weitere Infektion. Gerade wenn man sich im spanischen Fußball die letzten Wochen angeguckt hat, da gab es ja dieses berühmte Beispiel von Fuenlabrada, dem Zweitligaverein, da wo 15, 17 Spieler, glaube ich, gleichzeitig positiv waren. Riesen Aufregung auch viele Tage lang. Muss man natürlich einfach hoffen, dass es glimpflich ausgeht und es eben nicht noch mehr Infizierte gibt. Andererseits ist natürlich die Wahrscheinlichkeit schon recht hoch, dass es eben auch sich übertragen haben könnte. Und das stellt dann jetzt eben den Verein logischerweise, aber auch die UEFA vor eine große Herausforderung, weil bis Donnerstag ist nicht mehr lang, wir haben jetzt Montag zum Zeitpunkt der Aufnahme. Eigentlich sollte Atletico heute nach Lissabon reisen, wenn ich da richtig noch den Zeitplan im Kopf habe und da halt Quartier beziehen. Das wird jetzt sicherlich nicht möglich sein, weil wenn heute die Tests gemacht werden, werden frühestens heute Abend, vielleicht erst morgen früh, dann die Ergebnisse da sein. Und dann verschiebt sich natürlich alles nach hinten. Auch das ist noch genug Puffer, wenn man überlegt, dass die Mannschaften bei einem normalen Champions League-Spiel einen Tag vorher anreisen, ist alles noch im grünen Bereich. So. Aber ja, was macht man denn, wenn jetzt, ähnlich wie bei Fuenlabrada, auf einmal die ganze komplette erste Elf positiv getestet ist oder ein Verdachtsfall ist, wo erst noch weitere Untersuchungen abgewartet werden müssen? Das ist sicherlich ein großes Thema, was uns auch beschäftigen wird, wie auch die UEFA damit umgeht. Stand jetzt, wir haben uns natürlich auch erkundigt bei der UEFA direkt, verweisen sie erstmal auf ihr medizinisches Protokoll, in dem alles geregelt ist, wer wann wie oft getestet werden muss und in welche Zone darf. Alles kennen wir alles ganz gut hier in Deutschland aus dem Konzept von der DFL. Ist relativ ähnlich und geben noch keinen weiteren Kommentar dazu ab. Noch ist da die Betonung drauf, weil natürlich, wenn jetzt diese zweite Welle kommt, oder nicht die zweite Welle, aber die zweite Testreihe kommt und sich da herausstellen sollte, dass doch mehr Spieler infiziert sind oder auch Trainer oder Menschen, die eng am Team dran sind, dann wird sich sicherlich die Frage stellen, was tun? Also Stand jetzt soll das Spiel am Donnerstag stattfinden. Es kann aber natürlich dann auch zur Diskussion kommen, gibt es eine Verschiebung, weil es ist jetzt auch nicht so, ich sage jetzt mal, einfach wie in der Liga, wo man sagt, na gut, dann spielt halt, so blöd das dann ist, die halbe Jugendmannschaft mit. Bei der Champions League gibt es eigentlich festgemeldete Kader, die jetzt auch begrenzt sind auf eine gewisse Personenzahl. Also das wird uns doch beschäftigen die nächsten Tage.
Wir haben uns gerade eben im Vorlauf der Sendung schon mal so ein wenig als Paragraphenreiter versucht und du hast dich da auch durch die Verordnung der UEFA gekämpft. Es ist nicht ganz so geregelt letztendlich im letzten Detail, zumindest für uns als Nicht-Juristen, nicht voll ersichtlich, wie dann damit umgegangen würde. Für die kommende Saison gibt es ja eine Regel, 13 Spieler, meine ich, müssen mindestens
spielberechtigt sein. Genau, das ist letztlich die so ist auch bei, wenn es hart auf hart gekommen wäre, auch in der Bundesliga gewesen wäre, dass quasi 13 Feldspieler sind es meiner Meinung nach, aber ich bitte mich nicht darauf festzunageln, das müsste ich tatsächlich nochmal nachgucken, müssen zur Verfügung stehen, damit eine Mannschaft antreten muss, in Anführungszeichen. Also sie können sich dann nicht darauf zurückziehen, zu sagen, okay, wir haben zu wenig Spieler, wir können nicht mitmachen, sondern ab 13 ist es quasi, geht's los. Aber das gilt halt, wie gesagt, erst ab nächster Saison, wenn wir da richtig informiert sind. Und ja, in diesem ganzen, das sind 34 Seiten, Return-to-Play-Protokoll der UEFA, da stehen sehr, sehr viele Sachen drin, auch welcher Journalist wann in welche Zone darf oder all solche Sachen, wie es im Hotel aussehen muss. Alles super, dass das so genau geregelt ist. Aber ich habe jetzt, ehrlicherweise beim Durchlesen keine Zahl gefunden, wo drin steht, oder ein Hinweis, was passiert, wenn eine Mannschaft wegen Infektionen nicht zur Verfügung steht oder was, wie viel Spieler müssen da wirklich dabei sein in dem Moment.
Der Gegner von Atletico Madrid, das wäre RB Leipzig, also mit deutscher Beteiligung. Für die ist das natürlich dann auch nochmal interessant. Bei RB Leipzig ist alles soweit sauber. Mhm. Die kämpfen ja auch um Historisches. Es geht ja um nicht weniger als den Halbfinaleinzug letztendlich klar. Gegen Atletico Madrid. Wir werden das definitiv weiter verfolgen, natürlich in unserer kostenlosen Sport1-App auf sport1.de und im Podcast König Fußball, der morgen auch wieder aufgenommen wird und dann vom Band rollt hier bei Sport1. Vielleicht gibt es dann da nochmal die neuesten Entwicklungen als Podcast. Also das lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, Matthias.
Genau, und da habe ich natürlich auch noch einen Zusatzhinweis, weil wir, wie die gelernte Sport1-Zuschauer und User wissen, die Sport1-News ja auch senden um 19.30 Uhr üblicherweise. Wir hatten jetzt eine kurze Sommerpause, legen aber auch heute wieder los. Ersten Schritt auf sport1.de und in der Sport1 und YouTube etc., dass wir jeden Tag um 19.30 Uhr auch die wichtigsten Informationen des Tages und Schalten zu unseren Reportern vor Ort etc. Liefern, eben zur gewohnten Zeit, 19.30 Uhr immer Sport1 News, da auf jeden Fall die Seiten und die App im Blick behalten. Da gibt es dann sicherlich auch nochmal frische Infos.
Das Return-to-Play-Protokoll, so heißt es ja der UEFA, kann man vielleicht im Namen sein wenig übertragen auf das, was die Bundesliga und der Fußball an sich auch vorhat, das Return-to-Normality, wenn man so will, mit den Fans. Also es wird ja geplant, dass Fans wieder zugelassen werden. Jetzt haben wir vorhin die Fallzahlen nochmal aufbereitet, die aktuell zumindest in Deutschland präsent sind. Mhm. Der gestiegene R-Wert auf 1,17 stand gestern 23.30 Uhr. Inwiefern hat das Auswirkungen? Wir haben auf der Sport1-Seite jetzt ein Thema, wo die Ärzte vor einer Fanrückkehr regelrecht warnen eigentlich.
Ja, also es hat, glaube ich, jetzt, der R-Wert an sich hat jetzt keine direkten Auswirkungen auf das Konzept, das irgendwie von der DFL erarbeitet wurde oder von den Vereinen. Weil natürlich muss man sich auch vor Augen halten, auch im März, April, wo wirklich die Hochzeit war, lag dieser Wert bei 2, bei 3 und so weiter, ganz andere Dynamik noch drin. Wir haben jetzt auch Urlaubszeit, viele Rückkehrer, die vielleicht auch aus, einfach im Urlaub lässt ja auch jeder so ein bisschen lockerer, ist ja völlig normal, das kennt man ja von sich selbst auch. Das heißt, es ist prinzipiell erstmal gut, dass da sehr frühzeitig bei uns hier die Alarmglocken angehen. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn hat letzte Woche in einem Interview gesagt, dass sich das Gesundheitssystem mit einer Infektionszahl von 1.000 am Tag, so rund um 1.000 am Tag, gut klarkommt, dass das zu handeln ist. Aber die Gefahr ist natürlich immer, wenn man dann jetzt es schleifen lässt, quasi mit diesen Zahlen, das ist sehr weitflächig, es gibt nicht diesen einen Hotspot, wie vielleicht bei den Tönnies-Werken noch zu dem einen Zeitpunkt, sondern es gibt nicht diesen einen Hotspot, wo man sagt, okay, genau hier sind alle,
ja,
sondern dass sich eben flächig wieder ein paar mehr Leute einfach krank sind. Und wenn man dann jetzt nicht aufpasst, könnte die Zahl insgesamt wieder steigen. Das hat jetzt, wie ich schon sagte, nicht unbedingt eine direkte Auswirkung auf die Chancen des DFL-Konzepts. Aber, das ist natürlich das große Aber, weil ja auch viel mit Momentum, möchte ich es in dem Fall mal nennen, natürlich da zu tun hat. Es ist heute ein Treffen der Gesundheitsministerkonferenz, wo auch schon spekuliert wurde, wird da vielleicht schon auch eine grundsätzliche Entscheidung mal getroffen, Fußballfans zuzulassen, in welchem Umfang auch immer, vielleicht irgendwelche Grenzen schon festgelegt oder so. Und da ist natürlich in dem, und da will sich natürlich dann kein Politiker in dem Moment festlegen lassen, wenn die Tendenz eher negativ ist, also negativ in dem Sinne davon, dass die Zahlen wieder steigen.
Ja.
Das heißt, was es halt bedeutet aus meiner Sicht, ist, dass jetzt alle noch ein bisschen warten müssen. Also dass jetzt sehr genau geschaut werden wird, wie entwickeln sich die Zahlen, wenn dann vielleicht auch viele aus dem Sommerurlaub zurück sind, wenn so die Normalität im Sinne von Alltag, Schule etc. wieder losgeht. Also geht es dann noch weiter hoch oder stabilisiert es sich auf dem Wert, wie er vorher war. Und auch mit dem Herbst, der dann irgendwann kommt, kältere Temperaturen, die Leute sind mehr drin und nicht draußen, kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass sich da gerade Gesundheitsminister sehr weit aus dem Fenster legen werden. Das heißt, wenn jetzt Fans darauf gehofft haben sollten, dass es frühzeitig, also jetzt oder nächste Woche oder sowas, schon klare Ansagen gibt, okay, wir lassen wieder 10% Zuschauer zu oder sowas, denke ich, wird noch dauern. Also wird aus meiner Sicht noch bestimmt 2-3 Wochen ins Land gehen, bis da mal absehbar ist, wie es da weitergeht. Wir müssen natürlich auch sagen, wir haben jetzt den 10. August heute, am 18. September geht die Bundesliga wieder los, 11. September Zeit, ja. DFB-Pokal, es ist auch noch ein bisschen Zeit mit dieser Ungewissheit und mit diesem, wie es ja oft so schön heißt, auf Sicht fahren, werden wir einfach noch eine Weile lang leben müssen, auch im Sport, und da sage ich aber zumindest mal, dass die DFL und die Bundesliga-Clubs jetzt im Frühjahr bewiesen haben, dass sie damit sehr gut umgehen können und sehr gut vorbereitet sind, auch wenn das natürlich für alle eine unbefriedigende Situation und für viele auch eine finanziell belastende Situation ist, gerade für die kleineren Vereine vielleicht.
Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Dilek Kelaici von der SPD, die hat sich dazu auch nochmal detaillierter geäußert. Auch das haben wir in der Sport1 App und auf sport1.de nochmal aufbereitet. Und auch da hat man schon rausgehört, natürlich ist die nicht die erste Priorität der Politik die Fußball-Bundesliga, aber man hat das durchaus auf dem Schirm und ist grundsätzlich dem sehr positiv gegenübergestellt, was die Vereine
hat natürlich auch die DFL sich gewissen Kredit erarbeitet, sage ich mal, durch das erste Konzept jetzt im Frühjahr. Und was sie natürlich sagt, und sie ist natürlich auch die Gesundheitsministerin aus Berlin, muss man dazu wissen, und da ist ja den Vorstoß von Union Berlin gegeben, dass sie quasi mit Reihentestung das komplette Stadion voll machen werden, und da sagt sie, das sieht sie halt gar nicht. Und da ist natürlich, muss man auch die Zwischentüren natürlich hören, das heißt aber nicht, dass alles andere auch nicht geht. Also da wird man sich halt von unten rantasten müssen.
Ein Thema haben wir noch, was außerhalb der Fußballblase in Anführungsstrichen zu besprechen gilt, was wir letzte Woche nicht besprechen konnten, mangels Aufzeichnung. Das ist alles, was sich rund um Yoshiko Saibu und Alexandra Wester dreht. Das ist jetzt natürlich die Geschichte, haben wir aufbereitet. Die Geschichte ist erstmal erzählt, was da passiert ist. Zur Erinnerung, Yoshiko Saibu, Basketballspieler, wurde dann entlassen von seinem Verein. Und es gibt jetzt aber trotzdem, zumindest in einem Punkt, bekommt er Unterstützung von der Athletenvereinigung. Was hat es damit auf sich?
Genau, also die Athletenvereinigung hat, deren Sprecher Max Hartung ja auch schon ein paar Mal Gast hier war im Podcast, hat ein Statement rausgegeben, wo klar darauf verwiesen wird, dass man sich mit den Ansichten oder dessen, was Saibu halt gesagt hat, er wurde ja auf dieser Anti-Corona-Maßnahmen-Demo in Berlin am 1. August war er eben und hat auch danach sich oder rundherum sich geäußert, dass man nicht mit dem Einverständnis Wasser sagt inhaltlich, dass man aber nicht der Meinung ist oder zumindest sich nicht sicher ist, ob diese Kündigung überhaupt rechtens ist, die da für den Telekom Baskets Bonn eben ausgesprochen wurde. Und dass sie prinzipiell dafür sind, dass die Meinungsfreiheit, solange man sich quasi im Rahmen von Recht und Gesetz äußert, auch gelten sollte für Sportler und sie ihm natürlich da auch zur Seite stehen würden, was diesen Punkt, was die Kündigung rechtens oder nicht angeht. Da halt natürlich als Athletenvereinigung man auch für die Athleten da sein will.
Ja, also das ist definitiv auch noch interessant, das weiter zu verfolgen, weil da ja zwei Themenfelder letztendlich so ein wenig aufeinanderprallen. Die Kündigung wurde ja ausgesprochen mit der Begründung, das ist Gesundheitsgefährdung seiner Teamkameraden und des Umfeldes des Vereins. Mhm. Gleichzeitig gilt natürlich, wie du sagst, die Meinungsfreiheit. Also es ist ein sehr komplexes Thema.
Was sie halt gesagt haben, also klar, wenn er dann mit ich sage jetzt mal die Zahl, die offiziell war und nicht die manche gerne hätten, so ungefähr, sondern dass es, wenn da 17.000, 20.000 Leute rumlaufen und quasi auch ein Statement daraus machen, eben nicht auf Corona-Regeln zu achten und er soll dann zurückkommen zu einem Team, wo gewisse Hygienestandards eingehalten werden müssen, dass das natürlich ein Problem ist, dass sie auch die Athletenvereinigung sagen, aber da hätte es aus ihrer Sicht vielleicht auch einfach mal ein ernstes Gespräch getan mit dem Spieler und mit dem Angestellten in dem Fall. Ja. Das ist natürlich, klar, kann man so sehen, aber gerade in Corona-Zeiten laufen gewisse Dinge auch manchmal anders und wird da sehr sensibel darauf reagiert, logisch. Ja.
Corona ist ein Thema, wo es jetzt prinzipiell nicht so witzig zugeht. Trotzdem zum Abschluss unseres Talks wollen wir noch eine kleine Geschichte zum Schmunzeln erzählen. Wenn man nach Südamerika, nach Brasilien schaut, zum Schmunzeln, nicht im Sinne dessen, was inhaltlich passiert ist, aber im Sinne des Ablaufes zumindest.
Ja, also gerade wenn man auf Brasilien guckt, ist natürlich eigentlich fast gar nichts zum Schmunzeln bei Corona, weil es da die, ich glaube, weltweit inzwischen zweitmeisten Fälle gibt und auch der Präsident da nicht mit leuchtendem Beispiel vorangeht, was den Umgang mit der Pandemie angeht. Aber auch da soll halt wieder oder wird auch wieder Fußball gespielt und die Meldung kann man bei uns auch nachlesen. Sollte ein Spiel stattfinden. Eine der Mannschaften hat aber 10 positive Corona-Fälle. Jetzt sollte man, wenn man das Protokoll, über das wir viel geredet haben, vorher aus Deutschland oder von der UEFA jetzt kennt, würde man ja davon ausgehen, diese Fälle oder diese Tests werden gemacht, die Fälle sind bekannt und dann wird das Spiel halt abgeblasen. Da nicht ganz so. Da wurden 10 Spieler positiv getestet. Das Spiel wurde dann letztlich auch abgesagt. Allerdings in dem Moment, als die Spieler schon zum Warmmachen auf dem Platz waren. Und das natürlich in dem Fall ein bisschen zum Kopfschütteln und hoffen wir einfach mal, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist, weil es, wie gesagt, in Brasilien eh schon schlimm genug zugeht. Das zeigt uns aber auch wieder, um vielleicht die Klammer zum Anfang wieder zu bringen, ja, man muss wachsam sein, dass eben gerade Richtung Herbst nicht die Zahlen noch weiter hochgehen. Aber wir haben hier auch bei uns, und da nehme ich jetzt mal die UEFA auch mit rein, schon sehr, sehr hohe Standards, was jetzt auch die Aufmerksamkeit und die Hygienevorschriften angeht. Und deshalb hoffen wir, dass es sich das alles in den Rahmen bewegt, wie es zuletzt war.
Ja, und wenn man sich die AHA-Regeln des RKI dann nochmal zu Gemüte führt, dann kann eigentlich erstmal nicht allzu viel schiefgehen, zumindest nicht der Super-GAU entstehen. Vielen Dank, Matthias, für die Einblicke und für die ausführlichen Erklärungen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann auch wieder mit Gast, das kann ich schon verraten. Und vielen Dank bis hierhin und bis nächste Woche.
Bis dann.